Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen zur Sendung aus der jüdischen Welt im Deutschlandfunk Kultur. Dalia Greenfeld wurde in den 90er Jahren geboren und ist mittlerweile ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion. Für sie steht fest:
Wir sind in einer Generation auch, wo wir nicht nur auf gemeinsam auf europäische Veranstaltungen gehen im jüdischen Kontext, sondern eben auch gemeinsam jüdisch-politisch aktiv sind in Europa. Und das lässt mich als jüdische Europäerin führen.
Damit stellt sich Dalia Greenfeld in eine lange Tradition von jüdisch geprägten Werten in Europa. Wir gehen gleich genauer darauf ein, wo sich jüdische Politik mit der europäischen überschneidet. Der Philosoph Michael Walzer schrieb in seinem Buch »Exodus und Revolution«: Der Bund ist die politische Erfindung des Buches Exodus, also des zweiten Buches Mose. Das war kürzlich auch eine Art Leitwort im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main. Da ging es darum, was die EU möglicherweise vom Begriff des Bundes lernen kann, der in der jüdisch-politischen Tradition so wichtig ist. Kleiner Spoiler: Ein Brexit wäre wohl zu Moses Zeiten nicht möglich gewesen. Ludger Fittgau berichtet.
Die 57 Jahre alte Elisa Klapheck ist liberale Rabbinerin in Frankfurt am Main und Professorin für jüdische Studien an der Universität Paderborn. Sie versucht, eine lange Linie zu ziehen vom biblischen Bundesbegriff in der jüdisch-politischen Tradition zur heutigen Europäischen Union.
Mir ist es wichtig, dass wir als Juden stärker unser politisches Erbe reklamieren. Dass wir also in Europa, nicht nur in Europa, aber eben auch in Europa sehen, dass die politische Tradition der Demokratie, des Pluralismus, des Rechtsstaates ganz stark von der Bibel her, vom Alten Testament her, von der jüdischen Tradition her mitgeprägt sind.
Europäische Frühaufklärer seien dabei in gewisser Weise ein historisches Bindeglied gewesen, so Klapheck.
Christliche, politisch interessierte Denker wie Thomas Hobbes und John Locke haben ab dem 16., 17. Jahrhundert die Bibel in Hebräisch gelesen. Die nannten sich Hebraisten und haben daraus politische Ideen abgeleitet. Das nannten sie dann Kontraktualismus, also Vertragstheorie, und haben daraus zum Beispiel die Idee des Gesellschaftsvertrags abgeleitet. Und das ist eben das, was wir heute sind, ein Gesellschaftsvertrag.
Elisa Klapheck ist bewusst, dass sich der Bundesschluss Gottes mit Menschen aus der hebräischen Bibel nicht auf moderne Staatenbünde des 21. Jahrhunderts übertragen lässt. Doch sie möchte die starke Bedeutung des Bundes in der jüdischen Tradition auch für heute fruchtbar machen.
Selbstverständlich kann man nicht von damals auf heute eins zu eins das übertragen. Aber ich sehe Momente in der biblischen Bundesidee, Momente, die ich wiedererkenne in den heutigen Bundesfragen. Zum Beispiel, wenn einmal ein Bund geschlossen worden ist und für heilig deklariert worden ist, kann man da eigentlich noch mal raus.
Die Frage aber, ob die Briten in der EU bleiben oder nicht, ist sicher keine Frage eines heiligen Bundes. Das sieht auch Laura Cassès so. Die 29 Jahre alte Psychologin arbeitet in der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und war 2017 Kandidatin zum Präsidium der European Union of Jewish Students. Vom starken jüdischen Bundesbegriff könnten aber Boris Johnson und die Brexiteers durchaus noch etwas lernen, so Laura Cassès.
Bezogen darauf ist einmal ein Konzept einer Europäischen Union konstituiert, kann man das nicht einfach mehr so über den Haufen werfen. Denn hier geht es ja nicht darum, dass man sagt, wir probieren es mal aus, das ist ein Try and Error und dann lassen wir es wieder. Und deshalb ist ja auch diese Idee vom Brexit so populistisch. Ja? Die Behauptung, dass man sagen könnte, naja, wir haben das mal probiert mit der Europäischen Union, hat uns nicht so gefallen, also verbreiten wir Thesen, die widerlegen, dass das für uns sinnvoll ist und dann steigen wir aus. So einfach ist es ja tatsächlich nicht, das sehen wir auch daran, wie brachial dieser Prozess jetzt verläuft.
Die EU ist für junge europäische Jüdinnen und Juden ein Raum mit vielen Freiheiten. Das machte im jüdisch-politischen Lehrhaus in Frankfurt am Main auch Dalia Greenfeld deutlich. Sie ist ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion Deutschland.
Klar, also ich bin 94 geboren, seitdem gab es quasi Europa auch schon. Und das heißt, ich kenne nicht mehr meinen Pass mitnehmen müssen, wenn ich in ein anderes EU-Land fliege. Und ich kenne quasi nur noch den Euro, auch wenn mein erstes Taschengeld in D-Mark war. Aber ich kenne eben Europa. Und ich glaube, wir als junge Generation nehmen das auch teilweise einfach selbstverständlich. Und das ist auch ein Problem, dass wir nicht wertschätzen, was eigentlich diese europäische Friedensgemeinschaft, Wertegemeinschaft und auch Währungsgemeinschaft bedeutet.
Allerdings trennt Dalia Greenfeld, anders als die Rabbinerin Elisa Klapheck, in Sachen EU ihre religiöse Identität klar von der politischen Prägung.
Also ich bin einerseits absolut gerne
jüdisch, absolut gerne deutsch und auch absolut gerne Europäerin. Und all diese Dinge sind Teile meiner Identität und da kommen auch noch andere Teile hinzu. Aber ich glaube, dass ich Europäerin nicht unbedingt bin, weil ich jüdisch bin. Oder mein Verständnis von mir selbst als Europäerin, das kommt nicht aus meinen jüdischen Werten heraus. Auch wenn ich das schön finden würde, ist es halt eher aus meinem politischen Wesen heraus, dass ich mich als Europäerin fühle.
Europäische Werte, die sieht wiederum Laura Cassés nicht nur aus der jüdisch-christlichen oder säkularen Tradition in Europa abgeleitet. Sie betont auch die jüdisch-muslimischen Berührungspunkte in der europäischen Geschichte, etwa den zentralen Wert der religiösen Toleranz im mittelalterlichen Spanien oder bis vor kurzem mancherorts auf dem Balkan.
Und der Grund, warum ich im Speziellen Sarajevo genannt hatte, aber eben auch Andalusien und ich würde im Nachhinein mich auch nochmal korrigieren und tatsächlich auch die Türkei mit einbeziehen, das sind Orte, die in ein Narrativ, in dem es auch ein jüdisch-muslimisches Vermächtnis in Europa gibt, das eben auch die europäische Kultur mitgeprägt hat. Und ich glaube, dass das schon auch immer wieder wichtig ist zu benennen, wenn wir von bestimmten Narrativen sprechen, die andere Dinge dann eben nicht zulassen, die aber die europäische Kultur genauso mitgeprägt haben.
Klar ist für Laura Cassés auch, der Begriff Europa muss ein offener Begriff sein. Auch Länder wie Ungarn oder Polen dürften trotz etwa der fragwürdigen Justizpolitik ihrer Regierungen nicht als Teile der europäischen Wertegemeinschaft in Zweifel gezogen werden.
Wir sehen es in Polen, in denen es eine unglaubliche zivilgesellschaftliche Dynamik gibt, in denen es Proteste gibt und Demonstrationen gibt, die sich immer wieder einsetzen für das offene Verhandeln von freiheitlich-demokratischen Werten, von Frauenrechten, von Rechten für LGBT-Personen und so weiter. Also ich denke, auch da ist in Europa die Chance, müssen wir die Chance wahrnehmen als eine Plattform für Zivilgesellschaft, als eine Plattform für Repräsentanz universeller Werte, mit denen wir uns alle identifizieren können.
Gehört Israel zu Europa? Beim Fußball oder beim European Song Contest steht das inzwischen ja außer Zweifel. Aber was ist mit einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union? Laura Cassés.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass die israelische Kultur ganz stark geprägt ist durch Europa. Rein geografisch gehört Israel nicht zu Europa, was das demokratische Verständnis angeht, was die Kulturgeschichte angeht, was die kulturelle Diversität auch heutzutage angeht. Gehört Israel zu Europa oder es steht in Israel in enger Korrespondenz mit Europa. Aber Israel gehört in dem Sinne nicht zum europäischen Kontinent.
Anders als Großbritannien. Das wird auch trotz Brexit weiterhin zu Europa gehören, so wie die britischen Studierenden zur European Union of Jewish Students. Dalia Grinfeld.
Wir sind in einer Generation auch, wo wir nicht nur auf gemeinsam auf europäische Veranstaltungen gehen im jüdischen Kontext, sondern eben auch gemeinsam jüdisch-politisch aktiv sind in Europa. Und ich glaube, das ist der große Wert und die große Veränderung, die so zusammenschweißt, ist, dass wir uns als EuropäerInnen doch sehen und sagen, wir wollen als junge jüdische EuropäerInnen gemeinsam politisch agieren, auf europäischer Ebene als Juden. Das lässt mich als jüdische Europäerin führen.
Israel hat gewählt, doch die Koalitionsgespräche zwischen dem Likud unter Benjamin Netanyahu und dem Bündnis Blau-Weiß unter Benny Gantz sind geplatzt. Wie es nun weitergeht, ist erst einmal ungewiss. Der bisherige Ministerpräsident Netanyahu hat kurz nach der Wahl davor gewarnt, Israel könne eine antizionistische Regierung erhalten, also ein linkes Bündnis, das das zionistische Projekt in Gefahr bringen könne. Selbstredend sieht sich Netanyahu als einzigen Garanten für die Bewahrung des zionistischen Traums. Was genau er damit meint, bleibt jedoch schwammig. Dabei war das zionistische Projekt von jeher überwiegend links geprägt. Die Frage, wo der Zionismus heute steht, wird immer wieder heftig debattiert. Manche Historiker sehen in Netanyahu einen Neozionisten. Was das sein soll und worum es in dieser Debatte geht, hat Carsten Dippel nachgespürt.
Theodor Herzls Vision von einem jüdischen Staat wurde mit der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 erfüllt. Dennoch sind grundsätzliche Fragen nach Identität und Verfasstheit teils weiterhin ungeklärt, sagt der Journalist Ofer Waldmann, der die Deutschland-Sektion des New Israel Fund, einer führenden Plattform für zivilgesellschaftliche NGOs in Israel, leitet.
Schon vor 100 Jahren stand man vor der gleichen Problematik, die man heute hat. Was ist Israel? Ist es ein jüdischer Staat? Ist es ein demokratischer Staat? Gibt es eine Spannung? Ist es ein Widerspruch?
Um das zionistische Projekt wird nicht nur politisch gerungen, sondern auch unter Historikern und Politologen kontrovers gestritten. Es berührt schließlich das Selbstverständnis des einzigen jüdischen Staates. Und damit auch die Frage, wie die Zukunft gestaltet und wie der Jahrzehnte andauernde Konflikt mit den Palästinensern gelöst werden kann. In dieser Debatte hat sich ein neuer Begriff etabliert, der des Neozionismus. Die in Berlin lebende israelische Historikerin Tamar Amadal betrachtet den Neozionismus als eine Antwort auf die Krise des Zionismus in den späten 1980er, frühen 90er Jahren.
Der Neozionismus will eigentlich, dass jegliche Verhandlungen mit den Palästinensern im Keim erstickt werden, damit man nicht in die Gefahr kommt, Kompromisse mit den Palästinensern oder mit anderen, auch mit der arabischen Welt, zu erreichen.
Damals sei nach der ersten Intifada ab 1987 die Palästina-Frage und die Besatzung ins israelische Bewusstsein gedrungen. Der Friedensprozess von Oslo wiederum sei eine Antwort auf diese Krise und Selbstbefragung Israels gewesen. Mit dem Mord am israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin im November 1995 scheiterte auch Oslo. Amadal sieht darin die Geburtsstunde des Neozionismus. Für die Befürworter des gemeinsamen Friedens begann sozusagen eine postzionistische Zeit. Die Gegner wurden Neozionisten. Amadal sieht im Neozionismus heute die Tendenz, die Territorialfrage zugunsten Israels zu klären. Sei es durch die Vollendung von Siedlungsprojekten oder im Sinne einer Annexion der Westbank, wie sie kurz vor der Wahl erneut von Benjamin Netanyahu ins Spiel gebracht wurde.
Der Neozionismus will, dass Eretz Israel so bleibt, so genannt wird, auch mit den Begriffen Juda und Samaria, dass das auch entsprechend des Zionismus jüdisch besiedelt und vom israelischen Militär weiterhin besetzt werden wird, sodass man weiterhin die zionistischen Ziele, also die sogenannte Judaisierung von Palästina, weiterhin vollzieht.
Amadal hat zum Zionismus geforscht, eine Biografie über Shimon Peres geschrieben, ist im linken kritischen Spektrum verortet. Im Jahr 2006 gab sie aus Protest ihren israelischen Pass ab. Im Gegensatz zu Amadal sieht der Historiker Michael Wolfsohn den Zionismus politisch eher in der Defensive.
Außerhalb der jüdischen Welt war der Zionismus immer in der Defensive. Und der Antizionismus war, das lässt sich historisch leicht belegen, immer auch zugleich ein Teil des Antisemitismus.
Wenn sich heute der Neozionismus vor allem im rechtskonservativen Spektrum politisch äußert, so stecke darin eine gewisse Ironie. Denn ursprünglich war das zionistische Projekt eine linke Idee, sagt Wolfsohn.
Die Siedler sind unter nationalreligiösen Vorzeichen eine Fortsetzung der frühzionistisch-sozialistisch-sozialdemokratischen Pioniere. Und deswegen ist natürlich auch die Legitimationsgrundlage für die Kritiker der heutigen Siedler so schwach, weil die Kritiker wissen, eigentlich ist das Muster, das die Siedler anwenden, ein Muster, das wir entwickelt haben.
So ist es vielleicht kein Zufall, dass die ersten Siedlungen in der Westbank schon kurz nach dem Sechstagekrieg im Juni 1967 unter der regierenden Arbeitspartei entstanden. Sie ließ zu, dass religiös orientierte Siedler verlassene militärische Außenposten zu Siedlungen ausbauten. In der Westbank leben heute gut 600.000 Israelis, vorwiegend Siedler, die überwiegend nationalreligiöse Einstellungen haben. Judäa und Samaria sehen sie als integralen Bestandteil eines jüdischen Staates. Ein Blick auf die Landkarte zeigt einen Flickenteppich jüdischer Siedlungen inmitten verschiedener Zonen, die Teil des palästinensischen Staates sein sollen. Eine Zwei-Staaten-Lösung, wie sie von den Europäern favorisiert wird, sei heute schlicht nicht mehr umsetzbar, kritisiert Wolfsohn.
Die 600.000 Menschen können sie nicht umsiedeln, es sei denn mit Gewalt. Und Gewalt ist inakzeptabel. Und Gewalt gegen Siedler würde zu einem Bürgerkrieg führen. In anderen Worten, wer die Zwei-Staaten-Lösung fordert, ohne weiter zu denken und nur die Formel in den Raum wirft, programmiert einen Flächenbrand.
Als im vergangenen Jahr das umstrittene Nationalitätsgesetz verabschiedet wurde, warf das einmal mehr die grundsätzliche Frage auf, als wie jüdisch sich der Staat Israel begreift. Passt jüdisch und demokratisch zusammen? Der israelische Soziologe Uri Rahm warnte schon 2006 vor der Gefahr eines Ethnonationalismus, dem das Jüdische wichtiger sei als das Demokratische. Freilich haben auch die säkularen Zionisten, wenn sie von der Rückkehr ins Land der Väter nach Eretz Israel sprachen, sich immer auf die Bibel bezogen. Uri Elitzur, ein inzwischen verstorbener nationalreligiöser Publizist, brachte es einmal so auf den Punkt.
Ohne die biblische Erzählung sind wir nichts weiter als eine kolonialistische europäische Siedlungsbewegung.
Ofer Weidmann kritisiert, dass Israel immer mehr zu einem Staat für das jüdische Volk werde.
Was bedeutet das? Was ist es, Jude zu sein? Ist das eine religiöse Bezeichnung? Ist es eine ethnische Bezeichnung? Ist es eine nationale Bezeichnung? Das ist die Frage. Was bedeutet das, Jude zu sein? Das heißt, leider ist die religiöse Identität in Israel oft ein Ersatz oder schlimmer sogar eine Brücke zu nationalen Fragen.
Für Historiker Wolfsohn liegt der Schlüssel zur Lösung in einer Föderation. Eine Vorstellung, die kaum vereinbar ist mit dem Konzept des Neozionismus. Doch der habe enorm an Relevanz gewonnen, sagt Amadal. Es gebe inzwischen eine breite Koalition verschiedener zionistischer Strömungen von rechts bis links. Grund dafür sei nicht zuletzt ein klarer Rechtsruck in der israelischen Gesellschaft, einsetzend mit dem Ausbruch der zweiten Intifada im Jahr 2000.
Die haben ihre Ziele erreicht, die Neozionisten, dass es nicht mehr salonfähig ist, den Frieden mit den Palästinensern überhaupt zu thematisieren. Keine Partei würde es machen jetzt, weil dann hieße das, dass sie Stimmen verlieren bei den jüdischen Israelis.
Wenn sicherheitsrelevante Fragen an die Stelle von politischen Grundsatzentscheidungen treten, sei es gelungen, den Konflikt weitgehend zu entpolitisieren, urteilt Amadal. Ein Symbol dieser Haltung sei die Mauer, die sich inzwischen als markante Schneise durch das Land zieht und sowohl das Kernland Israel als auch die Siedlungen in der Westbank von palästinensischen Gebieten trennt. Eine politische Lösung werde damit nicht erreicht.
Das war die Sendung Aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende und natürlich ein süßes und rundes neues Jahr. Shana Tova Umetuka.